Die Dominanz jenes Wertesystems, das die klassische Erwerbsarbeitsgesellschaft mehr als 200 Jahre lang bestimmt hat, geht heute zu Ende. Fortschritt trägt seinen Wert nicht mehr in sich, weil er Fortschritt ist, sondern er hat vernünftiger und sinnvoller Fortschritt zu sein. Und dieser neue, ganz andere Fortschritt befragt den früheren Fortschritt. Ist sein Antrieb zu unbegrenztem Wachstum der Volkswirtschaft und zur unbegrenzten Wohlstandsversorgung mit materiellen Gütern tatsächlich vernünftig? Für die Zukunft der Arbeit ist dieses Hinterfragen von größter Bedeutung. Viele ungeschriebene und geschriebene Imperative der klassischen Erwerbsarbeitsgesellschaft erscheinen heute nicht als vernünftig, sondern als weit verbreitete Mythen des Industriezeitalters. Müssen wir tatsächlich jeden Wochentag einer Erwerbsarbeit nachgehen, egal welcher? Erbringt nur derjenige eine Leistung, der für Geld arbeitet? Ist Tüchtigkeit, die Tugend der Industriegesellschaft, ihrem Wesen nach nicht unabhängig von Entlohnung? Die Prinzipien der Erwerbsarbeitsgesellschaft, wie wir sie bisher kannten, verschwinden nicht über Nacht. Doch sie sind längst ausgehöhlt und unterspült und verlieren nach und nach ihre allgemeine Sinnfunktion. Für viele Menschen, allen voran Ökonomen und Politiker, erwächst daraus ein großes Dilemma. Ihre Konstanten werden zu Variablen, egal ob angestrebte Vollbeschäftigung, alternativloses Wachstum oder die bedingungslose Kompensation von Arbeitslast durch Konsum. Doch wenn all diese Axiome wegfallen, wer liefert dann noch Prognosen über eine messbare, berechenbare und vorhersehbare Zukunft? Hielt sie sich bislang nicht an rein ökonomischen Kennzahlen fest wie an einem Geländer? Die monumentale und oft überfordernde Frage für die Ökonomie ist nicht mehr, wie es weitergeht, sondern wie es sinnvoll weitergeht und weitergehen soll. Eine Frage, vor der die westlichen Gesellschaften in dieser Komplexität noch nie standen. Der Sprung von der Arbeitsgesellschaft zu einer, wie ich vorschlagen möchte, Sinngesellschaft, zwingt dazu, die Wirklichkeit schärfer zu sehen und umfassender zu verstehen, als Ökonomen dies bisher taten. Faktoren, Größen, Ressourcen und Wachstumsraten sind Koordinaten des ersten Maschinenzeitalters. Sie entstammen der Blütezeit einer ökonomischen Vernunft, die sich für die Vernunft schlechthin hielt. Theoretisch wie psychisch stehen sie für eine wohlgeordnete Welt, als hätte Gott sie in der Sprache der Mathematik verfasst und mit den Werten der klassischen Ökonomie möbliert. Die Sinngesellschaft dagegen kennt heute auch die Welt jenseits von Angebot und Nachfrage. Eine Welt, die Wilhelm Röpke, einer der Väter der sozialen Marktwirtschaft, seinen Kollegen schon 1958, ein Jahr nach dem Wohlstand für alle, entgegenhielt. Das zweite Maschinenzeitalter pflügt die Denkwelt des ersten um. Nicht nur seine Ökonomie ist disruptiv, sondern wie bei jeder wirtschaftlichen Revolution auch deren gesellschaftliche Folgen. Die hochautomatisierte Welt der Zukunft verlangt nicht mehr von jedem Bürger zwangsläufig sein ehernes Arbeitssoll. Und sie lädt die Arbeitswelt einerseits mit immer größeren Sinnansprüchen auf, wie sie andererseits zulässt, dass sehr viel Lebenssinn aus dem Korsett der Arbeit entweicht. Wie soll Lohnarbeit auch das halbe Leben sein müssen, wenn sie volkswirtschaftlich nicht mehr im alten Stil flächendeckend erforderlich ist? Das zweite Maschinenzeitalter vollautomatisierter Fertigung und künstlicher Intelligenz macht damit sichtbar, was im ersten trotz immenser Produktions- und Wohlstandserfolge nie zugegeben werden konnte, dass tatsächlich genug für alle vorhanden ist. Die Überflussgesellschaft schlägt ihr Auge auf und erkennt, dass sie da ist. Noch allerdings zeigen sich die Industriegesellschaften des 21. Jahrhunderts davon vor allem irritiert. Wie lassen sich die Potenziale der Befreiung wahrnehmen, ohne der Wirtschaft zu schaden? Was ist überhaupt sinnvolle Arbeit? Und wie sieht eine Gesellschaft aus, in der Sinnerfüllung und nicht Arbeit den Mittelpunkt bildet? Tatsächlich ist der Zug längst unterwegs. In Deutschland arbeiten selbst diejenigen, die einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, heute nur noch ein Zehntel ihrer Lebenszeit oder ein Siebtel ihrer Wachzeit. Und dass Arbeit sinnstiftend sein soll, dass sie einen Purpose haben muss und im Einklang mit der Lebensbalance stehen soll, ist auf den ungezählten New Work-Konferenzen als Tatsache gesetzt. Anders hingegen sieht es im Bereich des Niedriglohnsektors aus. Diejenigen, die Pakete und Essen ausfahren oder andere Fahrdienstleistungen vollbringen, kommen auf Konferenzen über die Zukunft der Arbeit so wenig vor wie Kindermädchen, Wachpersonal und Kellner. Doch Millionen US-Amerikaner, die nach Corona nicht mehr an ihren angestammten Arbeitsplatz zurückkehrten, weisen hier ebenso in die Zukunft wie Hunderttausende Lkw-Fahrer und Kellner in ganz Westeuropa, die sich ebenfalls umorientierten. Umbruchzeiten kennen stets die wachsende Kluft zwischen dem wünschbar gewordenen und der Bereitschaft, es auch tatsächlich umzusetzen. Während die traditionelle Erwerbsarbeitsgesellschaft bröckelt, empören sich die Sachwalter des Status quo über das Anspruchsdenken. Der Wegfall einer verpflichtenden Disziplinierung der Menschen durch Arbeit treibt, wie bei jeder sozialen Reform der letzten 200 Jahre, stets ein negatives Menschenbild und eine düstere Zukunft hervor. Wo kämen wir hin? Bislang allerdings führt der Weg der sozialen Humanisierung der Industriegesellschaften kontinuierlich nach oben. Und selbst viele Konservative wünschen sich nicht im Ernst ihre guten alten Zeiten zurück, als Frauen noch weitgehend rechtlos waren, Arbeiter in Baracken hausten und Kinder gnadenlos verheizt wurden. Wo also kämen wir, frei nach dem Schweizer Autor Kurt Marti, hin, wenn jeder nur klagte, wo kämen wir hin, und keiner uns zeigte, wo wir denn hinkommen? Wie kommen wir raus aus einer Gesellschaft, in der sich viele davor fürchten, dass die Arbeit für sie weniger wird und die freie Zeit anwächst, während sie doch genau diesen Zustand fast täglich ersehnen? Tatsächlich handelt es sich bei alledem um eine Machtfrage. Den technischen Fortschritt voranzutreiben und gleichzeitig möglichst alle Arbeitsplätze bewahren zu wollen, ist ein Paradox, hervorgetrieben von einer Politik, die gleichzeitig Gas gibt und bremst. Den Fuß von der Bremse zu nehmen, aber erfordert ein neues Wissen über die richtige Richtung, einen neuen gesellschaftlichen Deal, zu dem die Wirtschaft heute bereits eher bereit ist als die Mehrheit in allen politischen Fraktionen im Deutschen Bundestag. Eine Lage, die sich in anderen westeuropäischen Ländern kaum anders darstellt.